Verantwortliche in Organisationen können nicht alles entscheiden, was in ihren Organisationen passiert. Die Kultur ist zum Beispiel eine sogenannte nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse, über die Führungskräfte und Verantwortliche keine Entscheidung treffen können. Man kann also nicht entscheiden, ab morgen zum Beispiel kundenfreundlich, innovativ oder kreativ zu sein. Man kann auch nicht entscheiden, welche Stimmung in der Organisation vorliegt. Wenn die Stimmung beispielsweise schlecht ist, kann die verantwortliche Person oder die Führungskraft nicht entscheiden, dass wir ab morgen wieder eine gute Stimmung haben sollten. Das sind sozusagen die nicht entscheidbaren Dinge. Aber es gibt auch entscheidbare Dinge, die Niklas Luhmann in die entscheidbaren Entscheidungsprämissen differenziert hat, nämlich Kommunikationswege, Programme und Personal. In der vorangegangenen Woche haben wir uns mit den entscheidbaren Entscheidungsprämissen der Kommunikationswege beschäftigt und haben festgestellt, dass es hierbei nicht nur um die Hierarchie oder das Organigramm geht, sondern dass viele auch sehr kleine Dinge Kommunikationswege beeinflussen können, über die entschieden werden kann. Wenn dich das interessiert, gern nochmal eine Episode zurückspringen. Heute nun möchte ich mich mit den Programmen beschäftigen. Und hier unterscheidet Luhmann in die sogenannten Konditional- und Zweckprogramme. Das heißt also wieder eine Unterscheidung und spannende Ideen, was entschieden werden kann. Lerne also in dieser Episode, was du in deiner Organisation zu Programmen entscheiden kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Programme können also entschieden werden. Und nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein Programm? Und dazu möchte ich gleich Niklas Luhmann zitieren. In seinem Buch Organisation und Entscheidung schreibt Luhmann auf Seite 225, ich zitiere: Im ersten Anlauf wird man hierbei an den Begriff der Regel denken, die für mehr als nur eine Entscheidung festgelegt wird. So kann es für einen Lagerverwalter die Regel geben, Artikel nachzubestellen, wenn der Bestand unter einem bestimmten Grenzwert gesunken ist. Oder in einer Bank die Regel, dass eine höhere Instanz gefragt werden muss, wenn Kreditwünsche eine bestimmte Summe überschreiten. Das heißt, zwei Beispiele typischer Programme. In dem Fall, das werden wir dann gleich noch sehen, sind es Konditionalprogramme. Weiter schreibt Luhmann: Zweifellos sind dies Beispiele für Entscheidungsprämissen, die ihrerseits auf eine Entscheidung zurückgehen. Das heißt, wir haben es einmal mehr mit einer Verkettung von Entscheidungen zu tun, die in letzter Konsequenz eine Organisation repräsentieren. Weiter schreibt Luhmann: Wir wollen solche regulativen Bedingungen für richtiges oder in anderem Falle fehlerhaftes Entscheiden Entscheidungsprogramme nennen. Also Entscheidungsprogramme. Programme, die Entscheidungen vorwegnehmen, könnte man sagen, sodass man später über solche vorweggenommenen Entscheidungen nicht mehr entscheiden muss. Hier ist also auch ein Element der Rationalisierung zu entdecken. Wenn also über eine Sache nur einmal entschieden werden muss, beispielsweise ob man die neue Lagerhalle bauen soll, die man nur einmal in der Geschichte des Unternehmens bauen würde oder eben auch nicht, dann braucht es dafür kein Entscheidungsprogramm. Wenn aber immer wieder Dinge ablaufen, wie beispielsweise das Eröffnen eines Kontos in einer Bank oder das Ein- und Auslagern von Teilen in einem Produktionsunternehmen, dann macht es Sinn, hierfür ein Programm zu definieren und damit zukünftige Entscheidungen im Programm vorwegzunehmen. Denn sowohl der Mitarbeiter der Bank als auch der Mitarbeiter oder der Beschäftigte im Lager weiß dann anhand dieser vorweggenommenen Entscheidungen, in welchem Falle er was zu tun hat. Niklas Luhmann unterscheidet diese Programme nochmals in sogenannte Konditional- und Zweckprogramme. Und auch dazu möchte ich aus seinem Buch auf Seite 261 zitieren. Wir wollen die primär input-orientierten Programme Konditionalprogramme, die primär output-orientierten Programme Zweckprogramme nennen. Was unter Input- und Output-orientiert zu verstehen ist, werde ich im späteren noch etwas detaillierter beleuchten. Bei beiden Programmformen, schreibt Luhmann, und daran stimmen sie überein, handelt es sich um eine Einführung einer künstlichen Unterscheidung, die nicht vorgefunden wird, sondern im System selbst konstruiert und durch Entscheidung verbindlich gemacht werden muss. Das heißt, jede Organisation entscheidet solche Programme im Innen. Weiter schreibt Luhmann, Konditionalprogramme unterscheiden zwischen Bedingungen und Konsequenzen. Zweckprogramme zwischen Zwecken und Mitteln. Auch darauf möchte ich nun etwas detaillierter eingehen. Das heißt, wir haben zunächst einmal Konditionalprogramme und Zweckprogramme, die wir unterscheiden können. Und immer noch sind diese Begriffe im üblichen Organisationssprech im Business nicht so üblich. Man weiß also noch nicht genau, was verbirgt sich dahinter. Vielleicht kann man sich noch etwas mehr unter einem sogenannten Konditionalprogramm vorstellen, denn mit dem Konditionalprogramm, so jedenfalls meine Eselsbrücke, konditioniere ich die Mitglieder der Organisation, nach diesem Programm zu arbeiten. Also ich nehme eine Konditionierung vor. Die Menschen der Organisation, die nach dieser Entscheidungspromisse arbeiten oder auch arbeiten müssen, werden konditioniert. Klingt jetzt nicht sehr charmant, aber ist wahrscheinlich notwendig, wenn eine große Organisation funktionieren soll. Dann kann also auch nicht jeder Mensch in der Organisation immer wieder neue und andere Entscheidungen treffen. Dann macht es durchaus Sinn, dass gewisse Dinge vordefiniert sind. Als Prozess. Und so würde ich für mich mal so langläufig das Konditionalprogramm vor allen Dingen mit Prozess übersetzen und ich glaube, es macht absolut Sinn, in Unternehmen Prozesse zu definieren. Und es gibt Prozesse, die der Wertschöpfung dienen, also beispielsweise die Annahme von Ware im Eingangslager. Die Produktionsprozesse sind fast immer als Prozess in irgendeiner Art und Weise spezifiziert. Dann die Einlagerungsprozesse, die Versandprozesse, die Rechnungslegungs- und Bezahlprozesse in der Buchhaltung, Qualitätssicherungsprozesse und so weiter. Und natürlich gibt es auch in den Querschnittsbereichen Prozesse, wie zum Beispiel der Recruiting-Prozess, der Marketing-Prozess, der Vertriebsprozess und so weiter und so fort. Also jede Organisation ab einer gewissen Größe hat wahrscheinlich auch definierte Prozesse. Vielleicht eine kleine Anmerkung meinerseits, eine kleine Lehre, die ich in meinem Unternehmen lernen durfte. Mein Unternehmen war ein Dienstleistungsunternehmen, speziell ein Engineering-Unternehmen. Und der Aufsichtsrat meiner Firma sagte damals mir, dem Vorstand, weißt du, Heiko, dass du dein Geschäft verstehst, die Engineering-Leistung, davon geht der Kunde aus. Wir haben damals IT-Systeme geplant und er meinte, dass du als beratender Ingenieur für IT-Systeme, hier speziell für Datennetze, Ahnung hast von IT-Systemen, speziell von Datennetzen, davon geht der Kunde aus. Der Unterschied ist der Prozess. Wie planst du Datennetze und wie schaffst du es, in der vorgegebenen Zeit mit dem vorgeschriebenen Budget und in der angemessenen Qualität ein Datennetz auch tatsächlich zu planen und herzustellen? Das heißt, der Prozess, die Methodik, die Herangehensweise, die macht den Unterschied. Als junges Unternehmen haben wir diesen Tipp ernst genommen und haben unseren Planungsprozess tatsächlich visualisiert. Wir haben ihn aufgemalt. Und man könnte sich vielleicht vorstellen, ja gut, so ein Planungsprozess kann ja nicht sehr kompliziert sein. Wenn man sich über etwas reindenkt und in der Thematik auch auskennt, dann war dieser Prozess tatsächlich schon sehr differenziert. Wir haben also viele Rollen definiert. Wir hatten mehrere Dutzend Prozessschritte, die in verschiedenen Prozessschleifen miteinander verbunden waren. Das war unser Kernwertschöpfungsprozess als Dienstleister, als Planer. Wir haben also unseren Planungsprozess visualisiert. Und nun komme ich auf den Punkt, auf das entscheidende Learning. In zukünftigen Akquisegesprächen haben wir zunächst mal kurz über unsere Kompetenz des Engineering gesprochen, über unsere Erfahrung und unsere Kenntnisse in IT-Systemen im Allgemeinen und bei Datennetzen im Speziellen. Aber wie unser Aufsichtsrat vermutet hat, davon ging der Kunde aus, dass wir davon was verstehen. Dann haben wir unseren Prozessplan tatsächlich ausgerollt. Wir haben ihn also ausgeplottet, das war ein A0-Plot, also er war wirklich groß, haben ihn ausgerollt und haben gesagt, schau her, lieber Kunde, mit diesem Prozess arbeiten wir. Der Effekt war verblüffend. Die Kunden hatten großes Vertrauen in unsere Prozesskompetenz. Und sie hatten großes Vertrauen, dass das, was wir auch so beredet haben, auch liefern können, weil der Prozess sehr viel Vertrauen erweckt hat. Und wir haben es dann auch liefern können und haben Folgeaufträge bekommen. Aber der erste Aufschlag mit diesem Prozessplan bei Neukunden war sehr wichtig, um Vertrauen zu gewinnen. Der Kunde hatte also nicht nur erfahren, dass wir Ahnung vom Thema haben, also beispielsweise von IT-Systemen, sondern mit dem Prozessplan konnten wir ihm ein Stück Vertrauen schenken oder geben, oder er konnte uns aufgrund des Prozessplans etwas Vertrauen geben, Vorschussvertrauen sozusagen, dass eine Firma, die so einen Prozess definiert hat, wahrscheinlich auch liefern kann. Und deswegen nochmal kleine Episode abschließend. Etwas größere Organisationen sind gut beraten, immer wiederkehrende Prozesse, ob es Produktionsprozesse sind, ob es Planungsprozesse sind, ob es Entwicklungsprozesse sind oder Qualitätsprozesse sind, ob es Logistikprozesse sind oder IT-Prozesse. Es macht Sinn, die Prozesse darzustellen. Und das sind Konditionalprogramme, denn alle Teilnehmenden an diesem Prozess sollten dann auch nach diesem Prozess arbeiten. Also genau so, wie es da geschrieben ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, und ich habe schon eine Episode zur brauchbaren Illegalität gemacht. Das heißt, es macht schon auch durchaus mal Sinn, den festgelegten Prozess etwas zu boykottieren, aber halt nicht jeder und nicht immer, dass eine gewisse Reproduzierbarkeit auch entsteht. Und ich glaube, in Produktionsunternehmen würde gar kein vernünftiges Produkt entstehen können, wenn nicht die Prozesse der Produktion aufeinander abgestimmt und konditioniert wären und auch die Menschen gemäß dieser Prozessschritte arbeiten. Bestes Beispiel eines solchen konditionierenden Prozesses ist die Fließbandarbeit, zum Beispiel einer Automobilproduktion. Und da ist es völlig ausgeschlossen, dass der einzelne Werker entscheidet, es anders zu machen. Es würde einfach nicht funktionieren. Das Auto würde am Ende nicht am Bandende produziert sein. Das heißt, Konditionalprogramme. Und hier schrieb Luhmann, input-orientiert. Was heißt das? Die Inputs gibt man rein in dieses Programm und das Programm sagt dann, was zu tun ist. Also beispielsweise, jetzt kommt ein Auto, ich habe ein Rad, was muss ich machen? Oder in die Bank kommt ein Kunde und sagt, ich möchte ein Konto eröffnen, was ist zu tun? Oder Luhmanns Beispiel, im Lager wird ein neues Teil angeliefert und der Lagermitarbeiter weiß, wo er das hinlagern muss. Diese Dinge sind festgelegt, die Entscheidungen sind vorweggenommen, ein Konditionalprogramm. Es ist input-orientiert, weil der Input zum Auslösen des Prozessfalls führt. Das heißt, der Input führt dazu, dass der Prozess abläuft und dass die Konditionierung sozusagen exekutiert wird. Luhmann schreibt auch, oder an anderer Stelle, dass es bei solchen Konditionalprogrammen um eine Bedingung und Konsequenz geht. Das heißt, die Bedingung wäre, es kommt ein Teil ins Lager, die Konsequenz bringe es dorthin. Die Bedingung ist, ein Fahrzeug steht im Laden und wenn es verkauft wird, die Konsequenz, wir müssen eine Rechnung schreiben. Ja? Also solche Dinge, die Bedingung regelt sozusagen, wenn ich das Programm verwende und die Konsequenz ist dann im Programm vermerkt, was ist jetzt zu tun? Die Regel, der Prozess wäre eine schöne Metapher für das Konditionalprogramm. Ich glaube, jede Organisation hat Prozesse, ob sie nun aufgemalt sind, wie in meinem Beispiel, oder wie in großen Organisationen, oder ob sie einfach nur gelebt werden, das spielt eigentlich keine Rolle, denn auch gelebte Prozesse, die allen Mitarbeitenden, die am Prozess beteiligt sind, bekannt sind, sind natürlich Konditionalprogramme und führen zu einer Reproduzierbarkeit, zu einer Konditionierung. Schwenken wir auf die andere Seite, schwenken wir zum Zweckprogramm. Und im Zweckprogramm werden Zwecke und Mittel unterschieden, wie Luhmann in seiner Definition in seinem Zitat äußerte. Also es geht um Zwecke und die dazu notwendigen Mittel. Auch das ist jetzt eine Metapher, die im Business-Kontext nicht so ohne weiteres synchron verwendet wird. Und ich versuche mal eine etwas gewagte Übersetzung. Der Zweck einer Organisation könnte vielleicht in seiner Vision niedergeschrieben sein und nach meinem Dafürhalten in seinem Produktportfolio. Warum gibt es uns überhaupt? Was ist der Zweck? dieser Organisation. Nun gibt es Vertreterinnen und Vertreter einer sehr abstrakten Vision. Wir wollen, dass unsere Kunden ein besseres Leben haben. Wir wollen, dass unsere Kunden länger leben. Wir wollen, dass unsere Geschäftspartner schneller produzieren können oder irgend sowas eher Abstraktes, also eine tatsächliche Visionsbeschreibung. Und da das meistens nicht sehr greifbar ist, weder für die eigenen Mitarbeitenden noch für Kundinnen und Kunden, plädiere ich an dieser Stelle lieber Produkte zu verwenden. Was ist unser Produktportfolio, was in letzter Konsequenz natürlich diesen Zweck des Unternehmens in gewisser Art und Weise auch supporten muss? Aber was ist das Produktportfolio, was dazu führt, dass der Zweck beim Kunde eintritt? Also was bieten wir eigentlich an? Autos, Schraubenschlüssel, Beratungsdienstleistungen, Planungsdienstleistungen, Werbekampagnen, Eventplanungen, ja, oder in einem Restaurant die Gerichte, die es dort zu kaufen gibt. Also was sind die Produkte? Das ist der Zweck einer Organisation. Und ich habe das an verschiedenen anderen Stellen schon ausgeführt. Ich empfehle hier tatsächlich, ein Produktportfolio zu definieren, das mal niedergeschrieben sein sollte und allen Mitarbeitenden klar sein sollte. Und an diesem Produktportfolio kann man natürlich arbeiten. Das heißt, wenn sich der Zweck des Unternehmens ändern muss oder soll, weil man selber andere Produkte anbieten möchte oder weil der Markt einen dazu zwingt, dann sollte das natürlich auch Niederschlag im Produktportfolio haben. Oder Negativbeispiel, stell dir vor, das Unternehmen hat eine Vision, eher abstrakt, gibt sich eine neue Vision, auch wieder eher abstrakt, aber das Produktportfolio würde sich gar nicht ändern, dann macht eigentlich die neue Vision gar keinen Sinn. Oder mit anderen Worten, wenn man ein Produktportfolio definiert hat, dann ist es der Zweck der Organisation sehr konkret. Wenn sich dieses Produktportfolio ändern sollte, dann gibt es ein neues Produktportfolio, auch wieder sehr konkret. Und vielleicht kann ich dann dadurch auch die Überschrift, die Vision meines Unternehmens ändern. Vielleicht hier mal ein praktisches Beispiel für ein Restaurant. Stell dir vor, ein Restaurant bietet typische bürgerliche Küche an, typisch mit viel Fleisch und kohlenhydratlastigem Essen. So, das ist sozusagen die Speisekarte, ja, Wiener Schnitzel, Gulasch und diverse Dinge kann man dort kaufen, Currywurst mit Pommes und Bratkartoffeln und schlag mich tot. Also ein typisches, gut bürgerliches Restaurant, würde man sagen, so sieht die Speisekarte aus. Nun fragen die Kunden einerseits mehr nach vegetarischem und veganem Essen und vielleicht möchte auch Inhaberin oder Inhaber des Restaurants etwas mehr für die Gesundheit ihrer Kunden tun und kommt auf die Idee, mehr Gesundes anzubieten, mehr Gemüse, mehr Vegetarisches, mehr Veganes auf der Speisekarte. Und nun führt man auf der Speisekarte diese Gerichte ein und exekutiert damit den Zweck des Unternehmens und die auch geänderte Vision. Nun könnte man auf die Speisekarte draufschreiben, wir möchten, dass unsere Kunden gesünder essen. Wir möchten, dass unsere Kunden länger leben. Wir möchten, dass unseren Kunden nicht das Essen tagelang oder stundenlang im Magen liegt, sondern dass sie es einfacher verdauen können, was auch immer dann die geänderte Vision sein könnte. Aber die Speisekarte, die geänderten Gerichte, ist eigentlich das, was der Kunde tatsächlich bestellt. An diesem kleinen Beispiel, an dieser Speisekarte und deren Veränderung soll nochmal deutlich gemacht werden, dass auch die Zweckprogramme sehr konkret gestaltet werden können. Was ist sozusagen der Zweck, der Output unserer Organisation? Was möchten wir eigentlich herstellen? Und dieser Zweck kann sehr visionär formuliert sein oder sehr konkret. Nun wird jeder von euch vielleicht eine Idee haben, was der bessere Weg für die eigene Organisation sein kann. Das geht übrigens auch für Nicht-Business-Organisationen, denn auch Kindergärten, Krankenhäuser, Regierungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen haben in letzter Konsequenz ein Produktportfolio, dann meistens in Form von Dienstleistungen. Das heißt, mit der Vision oder dem Produktportfolio, zwei im Business-Kontext sehr üblichen Vokabeln, wird der Zweck der Organisation definiert. Das wäre ein Zweckprogramm. Damit wissen auch die Menschen, in welche Richtung soll es denn hier gehen. Und man merkt schon, das Zweckprogramm ist nicht so konkret und nicht so verbindlich, eher etwas weicher, eher etwas offener und dennoch hilfreich. Der zweite Teil sind die Mittel, die notwendig sind, dieses Zweck zu erreichen. Und diese Mittel müssen vielleicht nicht so konkret ausgeprägt werden. Sie können vielleicht etwas flexibler gestaltet sein, aber man kann sie auch konkret definieren. Das heißt, man könnte definieren, welche Zwecke man erreichen möchte und welche Mittel man dafür braucht. Zweck und Mittel sind im Zweckprogramm definiert. Und auch hier können Entscheidungen vorweggenommen werden. Das heißt, wenn man nicht jeden Tag ein neues Produktportfolio entwickeln möchte, wenn man nicht jeden Tag eine neue Vision formuliert und wenn man die Mittel nicht jeden Tag neu ausformulieren möchte, dann macht es Sinn, auch hier entsprechende Programme zu formulieren und damit Entscheidungen für die Zukunft vorwegzunehmen. Beispielsweise möchte man gewisse Dinge der Produkte, die man verkaufen möchte, bei Zulieferern einkaufen und sie nicht selbst herstellen. Bleiben wir mal beim Restaurant. Das Restaurant hat festgelegt, dass man die Kartoffeln beim Bauern kauft. Man macht also kein eigenes Kartoffelbeet und man möchte es auch nicht beim Großhandel kaufen, sondern beim regionalen Bauern möchte man diese Kartoffeln beziehen. Das wäre die Definition des Mittels zum Zweck, Kartoffeln, Bratkartoffeln oder Pommes im Restaurant anzubieten. Das könnte man machen. Also hier die Zweckprogramme, die output-orientiert sind. Was soll rauskommen aus unserer Organisation, aus unserem Unternehmen? Also die Dinge, die input-orientiert sind. Was kommt rein und löst den Prozess auf? Ifs and else, das Konditionalprogramm. Oder die Dinge, die den Output regeln. Was möchten wir eigentlich mit welchem Mittel als Output realisieren? Die Zweckprogramme. Beide Programme können durch Führungskräfte im Speziellen oder durch Verantwortliche in Organisationen im Allgemeinen entschieden werden. Und ob diese Dinge in einsamen, heroischen Entscheidungen durch Führungskraft oder verantwortliche Personen getroffen werden oder ob man diese Entscheidungen partizipativ gemeinsam mit dem Team in der Organisation weit verstreut trifft, das ist eine ganz andere Frage. Ich plädiere, by the way, sowohl bei den Konditional- als auch bei den Zweckprogrammen dorthin zu gehen, wo die Dinge wirklich wirken sollen. Also die Prozesse, die Konditionalprogramme sollten am besten dort definiert werden, bei den Menschen und auch von den Menschen, die mit diesen Konditionalprogrammen arbeiten sollen. Das ist meine Best-Practice-Empfehlung für dich. Die Zweckprogramme, die Produkte, das Produktportfolio, auch die Vision und die Mittel sollten am besten partizipativ weit verstreut in der Organisation getroffen werden, denn damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ideen in der Organisation auch ankommen und dort anschlussfähig sind, größer, als wenn Chefin oder Chef heroisch im Büro, im stillen Kämmerchen eine Vision verabschieden und sie dann verkünden. Denn die Verkündung kann funktionieren und die Organisation ist begeistert von dieser Verkündung, von der Vision von Chef oder Chefin. Aber es kann auch schnell passieren, dass diese Vision gar nicht so gut ankommt und dann verpufft oder vielleicht sogar zu Widerständen führt. Daher in beiden Fällen bei diesen Programmen sind partizipative Entscheidungsprozesse hilfreich. In jedem Falle werden durch solche Regeln, durch solche Programme Entscheidungen vorweggenommen. Bei den Prozessen wird geregelt, was bei welchem Input für Konsequenzen resultieren und bei den Zweckprogrammen wird geregelt, was die Organisation als Output mit welchen Mitteln liefern möchte und soll. So können wir als Führungskräfte und Verantwortliche in Organisationen doch das eine oder andere entscheiden. Heute, wie gesagt, wollte ich etwas detaillierter auf die Programme eingehen und auf die Luhmannsche Differenzierung der Konditional- und Zweckprogramme. Und nächste Woche werden wir uns mit der dritten Entscheidungsprämisse, nämlich mit Personal, beschäftigen. Und damit haben wir dann in drei Episoden alle drei Entscheidungsprämissen, die entscheidbar sind, etwas detaillierter beleuchtet. Ich hoffe, du bist auch kommende Woche wieder dabei und freue mich auf dein Zuhören. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.